it's a whole lot of bad days you're going to see, a whole lot of good days you're going to see too. It's a crusade, right? Until every single person here is an island and a continent.
Das ist seine Sicht der Dinge. Er sagt, es gäbe schlechte und gute Tage, das Leben sei wie ein Kreuzzug und jeder einzelne Mensch sei eine Insel und ein Kontinent. Und der dies sagte, wurde von der New York Times als genialer Gitarrist, Sänger und Komponist bezeichnet. Und sein Gitarrenspiel habe eine überragende dramatische Kraft. Der unverkennbare Klang dieser Gitarre ist unsterblich geworden und der Gitarrist nicht minder, auch wenn die reale Person vor 40 Jahren gestorben ist. And the wind cries, Jimmy. So lautet die Überschrift dieser Kramladenstunde. Für viele ist Jimi Hendrix der begnadetste Rockgitarrist aller Zeiten. Der Nachhall, den seine musikalischen Meilensteine der Jahre 1967 bis 70 auslösten, ist jedenfalls bis heute nicht verklungen. Jimi Hendrix gilt nach wie vor als einer der einflussreichsten und innovativsten Gitarristen der Rockgeschichte. Der Kramladen, von und mit Volker Rebell, zieht den Hut und erweist dem Gitarrenmagier Hendrix die Ehre aus Anlass seines 40. Todestages am 18. September. Noch in der Nacht seines Todes soll er den Songtext »The Story of Life« geschrieben haben. Diesen Vermächtnistext hat Eric Burdon mit ein paar eigenen Ergänzungen versehen und mit dem Hendrix-Instrumentaltitel »The Third Stone from the Sun« verbunden und für das Tribute-Album »Blue Haze« aufgenommen. »The Story of Life« ist auch eine Geschichte über Jimi Hendrix selbst.
The story of Jimi, so easy to explain. After they crucified him, a woman, she claimed his name. The story of Jesus, the whole Bible knows. He went all the way across the desert. In the middle, he found a rose.
Die Geschichte des Lebens ist schneller als ein Wimpernschlag. Und die Geschichte der Liebe ist Hallo und Goodbye, bis wir uns wiedersehen. Die Geschichte von Jesus ist die Geschichte von dir und mir. Es gibt keinen Grund, sich einsam zu fühlen. Ich bin wie du auf der Suche nach Freiheit. So heißt es in diesem Text, den Jimi Hendrix noch kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Es gäbe keinen Grund, sich einsam zu fühlen, war wohl mehr eine Beschwörung als ehrlicher Ausdruck seiner Befindlichkeit. Noch in der Nacht vor seinem Tod hatte er von seiner Einsamkeit gesprochen, auf dem Anrufbeantworter seines Managers, den er nicht erreichen konnte. Die Suche nach Freiheit war sein großes Thema. Ob er sie gefunden hat? Vielleicht in seiner Musik. Am Vorabend, bevor er starb, besuchte er seinen Freund Eric Burdon, der mit seiner neuen Band War an diesem Abend im Londoner Ronnie Scott's Club auftrat. Jimi Hendrix beteiligte sich mit einem kurzen Gastauftritt. Eric Burdon war es auch, den Monika Dannemann, eine deutsche Bekannte von Jimi Hendrix, am Morgen des 18. September anrief und um Hilfe bat. Doch als Eric Burdon eintraf, war Jimi Hendrix bereits tot. Das Instrumentalthema Third Stone from the Sun, das Eric Burdon für den gerade gehörten Song verwendet hat, stammt ursprünglich aus dem Debütalbum der Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced, vom Mai 1967. In diesem auf Anhieb sehr erfolgreichen Album findet sich ein Song, in Ich-Form geschrieben, der sehr viel über Jimi Hendrix aussagt, über seine Zweifel, seine Enttäuschungen und seine Momente von Zerrissenheit, die immer wieder in seinem kurzen Leben aufkamen. Musikalisch ist dies in der Schlussphase des Songs deutlich hörbar angedeutet, etwa im An- und Abschwellen des Sounds, in der Unterbrechung des thematischen Ablaufs und dem erneuten Wiederbeginn. Und der Text dieses Songs, I don't live today, ist fast schon erschreckend konkret. Werde ich morgen noch leben? Ich kann es nicht sagen, aber ich weiß verdammt gut, dass ich heute nicht lebe. In mein Fenster scheint keine Sonne. Ich fühle mich, als lebte ich auf dem Grund eines Grabes. Es ist eine Schande, die Zeit zu verschwenden. Nirgendwo sehe ich einen Hoffnungsschimmer. I Don't Live Today aus dem Debütalbum von 1967 war ein frühes textliches Signal für die innere Befindlichkeit von Jimi Hendrix. Diesen in Ich-Form geschriebenen Frustrationstext will Jimi Hendrix seinen indianischen Vorfahren zugedacht haben. In einem späteren Interview sagte er, dieser zerfetzte Blues-Song thematisiere das gegenwärtige Leben der Indianer, das doch kein eigentliches Leben sei, wenn man die Realität von Arbeitslosigkeit, Drogenproblemen, Alkohol und Verwahrlosung bedenken würde. Auch wenn I Don't Live Today den Leidensweg der Indianer beschreibt, ist auch Jimi Hendrix selbst hier angesprochen. Schließlich floss ja auch indianisches Blut durch seine Adern. Dass auch seine eigene Musik zu Frustrationen für ihn selbst führte, davon sprach er in einem Zeitungsinterview. Der Hintergrund ist, dass Jimi Hendrix selten mit dem Endprodukt seiner Songs wirklich zufrieden war. Die zu kurz bemessene Aufnahmezeit ließ ihm nicht genug Raum, an den Arrangements und Aufnahmen zu feilen und neue Ideen auszuprobieren. Außerdem liebäugelte er schon seit Purple Haze vom Mai 67 mit einer größeren Form als dem 3,5-Minuten-Single-Format. Aber man ließ ihn nicht so, wie er wollte. »Kennst du den Song Purple Haze?«, fragte Jimmy sein Gegenüber. »Der hat unglaublich viele Strophen. Ich kriege heute Zustände, wenn ich daran denke, weil Purple Haze eben nicht der Song ist, den du kennst. Du hättest das Original hören sollen. Das ist eine Geschichte der Welt, eine mystische. Die griechischen Götter kommen darin vor und all das. Man kann doch seine eigene Mythologie entwickeln oder dichten, richtig dichten. Ich meine, jeder kann sagen, ich ging die Straße entlang und plötzlich sah ich einen Elefanten durch die Luft fliegen. Es hat zwar keinen Sinn, aber in dem Augenblick hat das für dich einen Sinn. Du siehst den Elefanten wirklich. Und wenn du da nicht aufpasst, brichst du dir den Hals. Purpurner Schleier war in meinem Hirn. In letzter Zeit scheinen die Dinge nicht mehr dieselben zu sein. Ich benehme mich komisch, aber ich weiß nicht warum. Entschuldige mich, während ich den Himmel küsse. Trouble haze all around. I don't know if I'm coming up or down. Am I happy or in misery? Whatever it is, that boy put the spell on me. Purpurner Schleier überall um mich herum. Weiß nicht, ob ich hoch oder runter gehe. Bin ich glücklich oder fühle ich mich elend? Was auch immer es ist, das Mädchen hat einen Zauber über mich gelegt. Purpurner Schleier war in meinen Augen, weiß nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Ist es morgen oder ist es nur das Ende der Zeit? So heißt es im Text dieses berühmten frühen Hendrix-Songs Purple Haze, erschienen im März 1967 als zweite Single der Jimi Hendrix Experience. Im Refrain singt er immer wieder deutlich hörbar Help me, help me. Und seine Gitarre fleht dazu, weint und schreit. Die Hilferufe nahm damals niemand so recht ernst. Sie wurden sogar als Gag missverstanden. Und die Splitterklänge und Rückkopplungseffekte seiner Gitarre verstand man als effektvolle Spielerei und als klangtechnische Neuerung, nicht aber als musikalischen Ausdruck einer gequälten Seele. Und doch wurde Purple Haze als Darstellung einer dramatischen Emotion wahrgenommen, interessanterweise gerade auch von Musikfachleuten jenseits der Grenzen der Pop-Rock-Musik. Im klassischen Lager, speziell im Crossover-Bereich der E-Musik, wird Jimi Hendrix ähnlich hoch gehandelt wie die Beatles. Und speziell Purple Haze wurde schon verschiedentlich von Klassik-Ensembles interpretiert. Als Beispiel eine aktuelle Bearbeitung des italienischen Streicherensembles Quintetto Bislacco, zumindest als kurzer Ausschnitt. Auch klassische Musiker wie das Quintetto Bislacco zeigen sich fasziniert von Jimi Hendrix, von seinem musikalischen Ausdruck, seinen Kompositionen und seiner stupenden Instrumentaltechnik. In der Öffentlichkeit wurde in den 60er Jahren nicht so sehr wahrgenommen, was Jimi Hendrix spielte, sondern wie er es spielte. Dass er am Gitarrenhals zerrte, dass er mit den Knöcheln auf den Gitarrenkorpus klopfte, dass er die Gitarre hinter dem Kopf spielte, dass er die Saiten mit der Zunge und mit den Zähnen anriss, das alles befriedigte die Sensationslust des Publikums, der Jimi Hendrix aber auch immer wieder neuen Zündstoff gab, sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwann kam er auf die Idee, seine Gitarre mit Feuerzeugbenzin zu übergießen und sie anzuzünden. Die Hendrix-Biografin Corinne Ulrich schrieb, Zitat, eine Welle von Horror, Schock, Entsetzen und schließlich staunender, jubelnder Erleichterung, die sich in frenetischem Beifall auflöste, durchlief das Publikum, das anschließend vor Begeisterung tobte. Die brennende Gitarre wurde zu einem von Jimmys Markenzeichen. Insgesamt setzte er seine Gitarre höchstens 10-mal in Flammen. Auf das Publikum und insbesondere auf die Presse machte der Show-Effekt aber derartigen Eindruck, dass er Jimmys Image als der Mann, der seine Gitarre anzündet, stark prägte. Wenn ich meine Gitarre verbrenne, ist das wie eine Opfergabe, erklärte Hendrix in einem Interview. Man opfert Dinge, die man liebt, und ich liebe meine Gitarre. Natürlich zündete er seine Gitarre meist während des Songs Fire an, ein Song über das sexuelle Feuer. Im Text heißt es, ich habe nur ein brennendes Verlangen, lass mich nahe an deinem Feuer stehen.
About that, you got a new fool and like a lot that I have only
irische Sänger-Gitarrist Gary Moore nahm den feurigen Hendrix-Song-Klassiker Fire für sein Album A Different Beat auf und zollte damit seinem großen Vorbild Respekt, nicht zum ersten Mal. Die virtuose Gitarrentechnik von Jimi Hendrix und seine Klangkreationen mit diversen Effektgeräten, von ihm zum ersten Mal in der Geschichte der E-Gitarre hörbar gemacht, das alles hatte nachhaltigen Einfluss auf die Gitarristen seiner Zeit und auf die Generationen, die nach ihm kamen. Wie er den Vibrato-Hebel einsetzte, wie er sogar mit dem Daumen in die Saiten griff, wie er mit einem Ring am Finger Slide-Techniken spielte, wie er während des Spiels die Stimmung der Saiten veränderte, um schwankende Tonhöhenvariationen zu erzeugen, wie der Linkshänder Hendrix eine Gitarre für Rechtshänder quasi seitenverkehrt spielte und damit leichteren Zugriff auf die Lautstärke und Klangregler und auf die Kippschalter im Korpus der Gitarre hatte, was ihn kreativ mit diesen Reglern arbeiten ließ, wie er mit Elektronik, Rückkopplung und Verstärkertechnik innovativ umging, all dies und manches mehr ließ keine Gitarristen seiner Zeit und der folgenden Zeit unbeeindruckt. Bis heute wird teilweise gerätselt, wie er bestimmte Effekte und Spielweisen überhaupt live handwerklich realisieren konnte. Von Lemmy, dem Motorhead-Frontman, ist der folgende Satz verbrieft. Bei seinen Auftritten saß ich immer auf einem Stuhl an der Seite der Bühne, um rauszukriegen, wie er das macht. Ich habe nie kapiert, wie er so spielen konnte. Wie hier zu hören war, im Gitarrenintro seines Songs Little Wing, brauchte er keine Overdubs oder raffinierte Studiotechnik, sondern konnte seine komplexen Gitarrenfiguren natürlich live spielen. Das akkordische Gitarrenintro des gleich folgenden balladesken Songs ist für Hendrix-Verhältnisse dagegen eher einfach.
About the sweet love between the moon and the deep blue sea. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky.
Im Hendrix-Album The Cry of Love, das posthum im März 1971 veröffentlicht wurde und in England und in den USA Platz 2 bzw. 3 der Charts belegte, findet sich die gerade gehörte wunderschöne Ballade Angel, die später unter anderem auch von Rod Stewart gecovert wurde. Das Original spielte Jimi Hendrix nur 2 Monate vor seinem Tod ein. Am Schlagzeug saß Mitch Mitchell, der von Anfang an zur Trio-Besetzung der Jimi Hendrix Experience gehörte, und am Bass war der neue Mann Billy Cox, der Noel Redding am Bass ersetzt hatte. Der Songtext von Angel gehört zur Kategorie der romantisch-galaktischen Balladentexte von Jimi Hendrix. In diesen Fantasiedichtungen verließ er den Boden der Realität und peilte einen unbestimmten Fixstern in der Galaxis seiner Imagination an. Im Text heißt es: Angel kam gestern vom Himmel herunter, sie bleibt bei mir, so lange bis ich befreit bin. Und sie erzählte mir gestern eine Geschichte über die tiefe Liebe zwischen dem Mond und dem tiefen blauen Meer. Dann breitete sie ihre Flügel hoch über mir aus und sagte, dass sie morgen wiederkommen würde. Und ich sagte, flieg weiter, mein süßer Engel, flieg weiter durch den Himmel, morgen werde ich an deiner Seite sein.
angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I'm gonna be by your side.
Der New Yorker Bluesmusiker Eric Bibb hat aus dem Hendrix-Song Angel eine fast zärtliche Klavierballade gemacht. Kurz vor seinem Tode sagte Jimi Hendrix in einem Interview, die Idee zum Song Angel sei einem wunderschönen Traum entsprungen. Er habe geträumt, er würde in einem Boot über das Meer gleiten. Ein anderes Boot sei an ihm vorübergesegelt und in diesem Boot habe er das Gesicht seiner Mutter erkannt. Träume waren für ihn immer wichtige Inspirationen für seine Songs. Und Traumfantasien scheinen oft in seine Songtexte eingeflossen zu sein. Surreale Bilder von galaktischen Trips und Science-Fiction-ähnliche Phantasmagorien durchziehen seine Texte. Und immer wieder tauchen die Themen Einsamkeit und Liebe auf. Die Titelüberschrift des zweiten Studioalbums der Jimi Hendrix Experience lautet Axis Bold as Love. Zu Deutsch etwa Achse, gemeint ist die Erdachse, kühn wie die Liebe. Im Titelstück des Albums vergleicht er die elementare Kraft der Erdachse mit der Macht der Liebe. Darauf angesprochen, erläuterte er in einem Interview von 1968, was er damit meinte.
Well, like the axis of the earth, you know, if it changes, well, it changes the whole face of the earth, like every few thousand years, you know. And it's like love in a human being, if he really falls in love deep enough, it'll change him, you know. It might change his whole life, so... Both of them can really go together, you know.
Jimi Hendrix sagte, wenn sich die Erdachse verändere, dann verändere das auch das gesamte Antlitz der Erde, wie das alle paar tausend Jahre geschehe. Und genauso verhalte es sich auch mit der Liebe. Wenn ein Mensch wirklich liebt, dann würde ihn das verwandeln. Es könne sein ganzes Leben verändern. Und so würde beides zusammenhängen, die Erdachse und die Liebe.
Anger, he smiles towering. Shiny metallic purple armor, queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted, they quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all
Ich bin mutig wie die Liebe, sang Jimi Hendrix im Titelstück seines zweiten Albums Axis Bold as Love, erschienen im Dezember 1967. Und zu diesem Zeitpunkt hatte er keine 3 Jahre mehr zu leben. Nach zu viel Rotwein und der Einnahme von Schlaftabletten erstickte er in den frühen Morgenstunden des 18. September 1970 unglücklicherweise an seinem eigenen Erbrochenen. Seine Halbschwester Janie Hendrix Wright, die heute die Geschicke des Hendrix-Nachlasses verwaltet, behauptet noch immer, ihr Bruder habe niemals Drogen genommen, versucht, alte Fotos, die etwas anderes darstellen, aus dem Verkehr zu ziehen und raunt nach wie vor nebulös, dass sie hoffe, der Tod ihres Halbbruders habe weder mit einer Verschwörung zu tun noch gar mit einem Mord. Der offizielle Auslöser für seinen Tod war ein Cocktail aus zu viel Alkohol und zu starken Schlaftabletten. Den hätte er nie genommen, behauptet seine Halbschwester und nährt damit die Spekulationen um den Tod von Jimi Hendrix. Der exakte Zeitpunkt und die genauen Umstände seines Todes sind tatsächlich bis heute unklar. Doch ein Fremdverschulden gilt als ausgeschlossen und für einen Selbstmord gibt es keinerlei Beweise. Jimi Hendrix war wohl nicht lebensmüde, aber ausgelaugt und befand sich offenbar in einer Lebenskrise. Er wurde gerade mal 27 Jahre alt. Die Legende lebt, auch 40 Jahre nach dem Accidental Suicide, wie es John Mayall in seinem Song Nachruf 1971 ausdrückte. In Ausstellungen, Lesungen und Konzerten rund um den 18. September, den 40. Todestag, wird der Ausnahmegitarrist und Performer weltweit gefeiert. Sogar ein neues Hendrix-Album mit mehr oder weniger bislang unveröffentlichten Songs erschien im März dieses Jahres unter der Überschrift Valleys of Neptune. Doch anders als bei früheren dubiosen Veröffentlichungen übler Geschäftemacher wird diese Neuerscheinung der musikalischen Klasse des Gitarrengenies gerecht und unterstreicht seinen Stellenwert bis heute. Bei den bislang nicht bekannten Songs des Albums handelt es sich um Probeaufnahmen und Jam-Sessions, also um Titel, die noch im Werden begriffen waren und einer weiteren Ausarbeitung harrten. Manches davon klingt schon im Probezustand so interessant, dass man nur bedauern kann, niemals mehr die Chance zu haben, die ausgearbeitete Endfassung hören zu können. Vielleicht hätte das Titelstück gar das Zeug dazu gehabt, ein Hendrix-Klassiker zu werden. Die Pop-Melodiosität und das lockere, fast schon ein wenig jatzig klingende Gitarrenspiel, die schon die Probefassung hörenswert machen, hätten Großes erwarten lassen. So bleibt es bei der guten, aber nicht überragenden Erstfassung von Valleys of Neptune. Das im März veröffentlichte Hendrix-Album Valleys of Neptune mit einigen wenigen unbekannten Fundsachen aus dem Hendrix-Nachlass, wie etwa das gerade gehörte Titelstück, überrascht durch einen transparenten Klang und eine durchgängige Soundqualität, wie man sie noch nie auf einem früheren Hendrix-Album hören konnte. Jimi Hendrix war einer der großen Musikerneuerer seiner Zeit. Er revolutionierte das Rockgitarrenspiel, experimentierte mit Elektronik und innovativen Klangtechniken und er spielte einen unverwechselbaren Stil, eine Art von Science-Fiction-Blues-Rock, oft kopiert, nie erreicht. Er sang von fernen Galaxien und utopischen Zeitreisen und suchte in seinen Songtexten nach Liebe und Freiheit. Beides schien er in der Realität seines kurzen Lebens nicht gefunden zu haben. Schon 1966 schrieb er diese Songzeilen. Die Einsamkeit wirft Schatten über mein Bett. Das kleine Eiland segelt flussabwärts. Denn das gelebte Leben ist tot und der Wind schreit Mary.
The traffic lights, they turn a blue tomorrow and shine the emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream, cause the life that lived is dead. And the wind screams, Mary.
The Wind Cries Mary, als dritte Hendrix-Single im Mai 1967 veröffentlicht, gilt als einer seiner schönsten und populärsten Songs. Erstaunlich die Haltbarkeitsdauer dieses Songs, der noch immer keinerlei Verschleißspuren im Gehör auslöst. In keiner Auflistung der besten Songs aller Zeiten darf The Wind Cries Mary fehlen. Die besondere Klangatmosphäre der Aufnahme, die unverwechselbare Akkordrückung gleich zu Beginn, die sich sozusagen als Leitmotiv durch den Songablauf hindurchzieht, der metaphorische Text und Jimmys eindrucksvoller Gesang wie sein melodiöses Gitarrenspiel machten diesen Inbegriff einer psychedelischen Bluesrock-Ballade zu einem Schlüsselsong des Hendrix-Repertoires und machten ihn zu einem der meistgecoverten Hendrix-Songs. Hierzu drei kurz angespielte Beispiele, zunächst Sting.
After all the jacks are in their boxes and the clowns have all gone to bed, can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind who whispers Mary. A broom is wearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries Mary.
Wenn alle Männchen in ihren Kisten sind und alle Clowns zu Bett gegangen sind, kannst du das Glück die Straße heruntertorkeln hören. Fußabdrücke gekleidet in Rot und der Wind flüstert Mary. Ein Besen fegt trübsinnig die zerbrochenen Stücke vergangenen Lebens zusammen. Irgendwo weint eine Königin, irgendwo hat ein König keine Frau. And the wind cries Jimmy. Das war der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 40. Todestag von Jimi Hendrix. Ein Mitstreiter seines letzten Lebensjahres, Buddy Miles, ist noch kurz hier zu hören und dann wird der Wind alle Namen verwehen.
Will the wind ever remember the name it has blown in the past?